bei dieser Musik kriege ich immer noch eine Gänsehaut. Wenn diese Töne im Film zu hören sind, dann taucht das Monster aus der Tiefe auf. Der weiße Hai. Als ich 14 war, habe ich den dritten Teil im Kino gesehen und mich danach wochenlang nicht mal mehr in einen Baggerweiher getraut, geschweige denn ins Meer. Und das ging nicht nur mir so. Seit dem ersten Hai-Film von Steven Spielberg vor 50 Jahren sind die Zuschauer von dem grausamen, menschenfressenden Hai fasziniert und auch ein bisschen traumatisiert, so wie ich damals. Kein Wunder, denn unter der Regie des damals 27-jährigen Steven Spielberg setzte der weiße Hai neue Maßstäbe für Spannung und Action. Und es war einer der ersten Sommer-Blockbuster der Kinogeschichte. Der Gummihai im Film kommt natürlich nicht an die heutigen Special Effects heran, aber die Geschichte vom kleinen Seebad Amity, das den Attacken eines mörderischen weißen Hais ausgesetzt ist, das guckt sich bis heute total spannend, finde ich. Und ich bin gespannt, ob unser Filmexperte Rüdiger Suchsland das auch so sieht. Mit ihm möchte ich jetzt über das Jubiläum 50 Jahre Weiße Hai sprechen. Hallo Rüdiger.
Hallo, grüß dich.
Ja, die ganze Geschichte dreht sich um einen Hai, den jagen der örtliche Polizeichef, ein junger Meeresbiologe und ein in die Jahre gekommener Haifänger. Dazwischen sehen wir viel Strand und badende Menschen und Kinder. Ein paar von ihnen werden natürlich vom Hai auch gefressen. Und das klingt jetzt alles nicht mal nach einer besonders raffinierten Horrorgeschichte. Warum schlug dieser Film damals derart ein und spielte allein 1975 schon mehr als 260 Millionen Dollar ein?
Ja, mindestens. Ich glaube, man kann da lange streiten über die Zahlen und über alles, weil da hört man auch von jedem was anderes. Ich habe jetzt so ein bisschen recherchiert. Allemal ist es vielleicht so, dass er deswegen so einschlug. Also einmal kann man sagen, er war neu. Ob er wirklich der erste Sommerblockbuster war, das weiß ich nicht. Vielleicht stimmt das. Allemal haben sie dann versucht, dieses Geschäftsmodell vom Weißen Hai nachzumachen. Es gab davor natürlich auch schon so einen Film wie Der Exorzist 1973. Und da weiß ich schon auch, der galt als der große Blockbuster. Und wir kennen das ja von heute auch, dass eigentlich jedes Jahr wieder irgendein Film rauskommt, der nach irgendeinem Kriterium der Statistik der erfolgreichste Film aller Zeiten ist. So war das auch der Weiße Hai. Allemal ist es ein sehr, sehr erfolgreicher Film und im Gegensatz zu vielen anderen Sommer- und Winterblockbustern ein richtig guter Film. Und ich glaube, dass der deswegen so erfolgreich war, das war ja deine Frage, weil er zum einen ein richtig guter Film ist und nicht nur ein interessanter und spannender und kurzfristig wirkender Film, sondern weil es ein Film ist, der Nachhalt, der lebt in uns weiter. Und das tut er auch deswegen, weil es vielleicht nicht ganz so einfach ist, wie du das erzählt hast. Es geht um den Hai. Man könnte nämlich auch sagen, es geht gar nicht um den Hai, es geht um die Menschen. Der Hai schaut auf die Menschen. Erinnern wir uns mal an die Einstellung am Anfang, an das allererste Bild. Das sind nämlich, einige werden sich erinnern, zu dieser Musik, die wir eben gehört haben, Unterwasseraufnahmen. Und da sehen wir in einer subjektiven Kamera, das war neu, also eine bewegte Kamera, wo offensichtlich ein lebendes Wesen hinter dieser Kamera ist. Natürlich wissen wir alle, es ist der Kameramann meistens, aber in dem Fall glauben wir, es ist der Hai. Und natürlich muss man irgendwie wissen, dafür gibt es ja Werbekampagnen und Filmkritiken, dass es in diesem Film um Hai geht. In Deutschland half auch der Titel, denn im Gegensatz zu dem amerikanischen Titel Jaws, Gebiss, Kiefer, Rachen, durchaus auch so metaphorisch. The Jaws of War heißt zum Beispiel der Rachen des Krieges, der Schlund des Krieges. Das ist ein stehender Ausdruck. Deswegen funktioniert es mit dem Begriff Jaws in Amerika ganz gut. Aber im Gegensatz zu Amerika haben die das in Deutschland der weiße Hai genannt. Da gibt es auch Gründe für. Das ist ein guter Titel. Und da wusste halt jeder, es geht um Hai. Und dann haben wir diese subjektive Kamera und sehen mit den Augen des Hais ja erstmal auf seine Welt. Auf die Unterwasserwelt. Da sind auch gar keine Menschen, auch keine zappelnden Beine, in die er sofort reinknabbern kann, sondern wir sind erstmal da, dann sind wir bei einer Party. Und dann kann man natürlich auch sagen, wenn man sich den ganzen Film anschaut, geht es in diesem Film um ganz viel, um diese verschiedenen Figuren, die den Hai jagen, um die Opfer, wie die sich benehmen. So leichter Touch ist auch, die Opfer sind ein bisschen selber schuld. Wer badet schon um Mitternacht nachts im Meer und will eigentlich nur Sex? Da kommt dann so diese amerikanische puritanische Moral rein. Es geht aber auch, könnte man natürlich sagen, in dem Ganzen um das Publikum. Es geht nämlich eigentlich darum, dass alles, was der Film tut, nur dafür da ist, dass beim Publikum eine bestimmte Wirkung erzielt wird. Und insofern geht es nicht so sehr darum, dass das einen Sinn macht, dass uns das irgendwas erzählt über Haie. Die Deutschen gerade, die ja sehr tierlieb sind, das wissen wir, vielleicht weniger menschenlieb als tierlieb, aber die haben dann so auf diesen Film erstmal reagiert, bevor es dann ein Klassiker war, die Westdeutschen muss man dazu sagen, dass sie zum Beispiel im Spiegel keinen Filmkritiker auf den Film losgelassen haben, sondern Horst Stern, das war ein Tierfilmer und ein ökologisch bewegter, auch politisch sehr linksstehender Mensch. Und der hat die ganze Zeit in seinem Text eigentlich nicht über den Film geschrieben und nicht über Spielberg, auch nicht über die Menschen, sondern über den armen Hai, der da so falsch dargestellt wird. Es geht nicht um sowas. Thema verfehlt, könnte man sagen. Es geht darum, dass wir hier ein Filmmonster haben, wie King Kong, wie Godzilla, wie Dinosaurier, wie Dracula, der beißt, der tötet, der gefräßig ist, der böse ist. Und das hat man erstmal hinzunehmen. Und dann wirkt dieser Film. Und dann geht es natürlich darum, was das mit uns macht. Und zwar nicht den Menschen, die da manchmal gefressen werden, manchmal auch nicht, sondern mit den Menschen im Zuschauerraum, die vielleicht von dem Film gefressen werden.
Das, was du jetzt so beschrieben hast, da höre ich raus. Da ist natürlich ganz viel Gesellschaftskritik drin in dem Film, aber er hat wohl auch eine politische Dimension. Und wenn man die Situation Mitte der 70er anguckt, wie viel Politik steckt denn im Weißen Hai?
Ja, voll. Ganz viel Politik. Der Weiße Hai ist schon ziemlich nah dran am Weißen Haus. Aber nein, das ist jetzt ein blöder Witz von mir. Wie gesagt, der heißt Jaws in Amerika auf Englisch. Aber wir haben die Zeit, 1975 ist der Film rausgekommen. Das war ein Jahr nach Watergate. Das war genau das Jahr, in dem die letzten amerikanischen Truppen aus Indochina verschwunden sind. Kurz davor wurde der Vietnamkrieg beendet und dann gab es ja noch den Krieg in Kambodscha. Und dann Fall von Phnom Penh, die Älteren werden sich daran erinnern, ich bin alt genug, dass ich das so als Kind mitgekriegt habe. Und das war natürlich mal das eine. Dann haben wir die Ausläufer der Bürgerrechtsbewegung in der ganzen Welt, in der ganzen westlichen Welt, also das, was wir in Deutschland so 68 nennen. Und dann darf man ja nicht vergessen, dass das immer verbunden war mit ganz viel Paranoia, mit Verschwörungstheorien. Also erstens mal gab es von rechts, von den Feinden der Bürgerrechtsbewegung, gab es natürlich die Verschwörungstheorie, das sind dann die bösen Kommunisten, das sind die Body-Snatcher, Körperfresser, die wollen unser westliches Leben zerstören, uns unterwandern, die 5., 6., 7. Kolonne Moskaus. Dann gab es von links natürlich die Theorie, gestützt zum Beispiel durch den nach wie vor nicht aufgeklärten Mord an John F. Kennedy und etwas später an seinem Bruder Robert Kennedy, der Mord an Martin Luther King. Da gab es natürlich diese Idee, ja, die Rechten, die Bösen, die erschießen die ganzen Linken. Dann gab es die Nachwehen des Vietnamkriegs, die ja politisch bedeutet haben, zum ersten Mal führt Amerika einen schmutzigen Krieg, einen vielleicht verbrecherischen Krieg, jedenfalls einen Krieg, der nicht so eindeutig für das Gute und die Menschenrechte kämpft. Und die ziehen gegen ihren Willen amerikanische Staatsbürger ein. Also das ist die Situation. Und die führte im Kino, in der Literatur gibt es dann andere Folgen, im Kino führte sie erstens zu einer Welle von Horrorfilmen, weil der Horror der Gesellschaft sich in verschiedenen Formen, also das sind dann Serienmörder, das sind dann Monster, wir denken an John Carpenter, an David Cronenberg, der ist ein Kanadier, der macht Filme für die Amerikaner, an Wes Craven. Und dann denken wir natürlich auch an die etwas kunstvolleren Filmemacher, nichts gegen die anderen, aber an so Filmemacher wie zum Beispiel Sidney Lumet, der dann sogenannte Paranoia-Thriller gemacht hat. Alan J. Pakula, Die Unbestechlichen heißt das auf Deutsch, All the President's Men, das ist ein Film über Watergate. Dann gibt es so einen Film wie Die drei Tage des Condor, der ist von Sidney Lumet, wo immer irgendwie, ja, da ist irgendetwas, eine Verschwörung, etwas, was wir nicht sehen können, was aber da ist und was böse und gefährlich ist und was gute Menschen tötet. Und gewissermaßen kriegt alles das, diese ungreifbare Bedrohung der Paranoia-Filme von der New Hollywood-Bewegung. Altes Hollywood war tot, pleite. Neues Hollywood gab es. Dazu gehörten so junge Filmemacher wie Spielberg. Und diese New Hollywood-Bewegung, die gibt dann dieser undefinierten Bedrohung und Gefahr der Paranoia-Filme ein Gesicht, indem sie zum Beispiel diesen Film Der Weiße Hai macht, wo das dann das Gesicht des Hais ist und eines Hais, den wir selten sehen, der offensichtlich tödlich ist, gefährlich, der alle guten Menschen töten will und auch ein paar böse und mit dem man nicht irgendwie verhandeln kann, sogar mit Brezhnev, mit der Sowjetunion und mit China, mit Mao konnte man verhandeln, mit dem Hai kann man nicht verhandeln, den muss man einfach töten.
Also doch viel komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Dann gucken wir mal auf den Regisseur. Steven Spielberg war damals 27, stand am Anfang seiner Karriere. Und wir wissen ja jetzt, was später aus ihm geworden ist. Kann man das im Weißen Hai denn schon sehen, welches Potenzial damals schon in ihm steckte?
Ja, man kann alles schon sehen. Ehrlich gesagt haben das auch alle so nicht nur im Weißen Hai gesehen, sondern schon in seinen ersten zwei Filmen. Also es ist der zweite Kinofilm. Der erste hieß Sugarland Express. Das war ein Film über gute Menschen, die was Böses tun, obwohl sie es eigentlich nicht tun wollen und dann fliehen müssen vor der Polizei. Und da ist der ganze Medienapparat, die verfolgen dann so ein Auto. Es ist ein Roadmovie, aber die Polizei ist hinter diesem Auto her und dann auch vor allem auch die Medien mit Hubschraubern, mit anderen, mit Autos. Und das geht halb gut aus, wie bei Spielberg, geht es immer ein bisschen besser aus als oft in der Wirklichkeit. Aber so richtig gut geht es auch nicht aus. Also es ist ein sehr, sehr schöner Film, ganz toller Film. Das ist quasi die erste Visitenkarte. Und dann hat er einen Film gemacht, den wir alle heute kennen, der damals aber ein Fernsehfilm war, Duel, das Duell, wo auch wieder ein Roadmovie, wo einer auf der Straße ist und dann verfolgt wird von einem Lastwagenfahrer, den wir nie sehen. Und das ist ganz bedrohlich, das ist auch so ein Paranoia-Film und also so eine Alltagssituation. Jeder kennt das Autofahren und die Amerikaner kennen auch diese langen Fahrten auf dem Highway und genau diese Highway-Situation, die wird danach gemacht. Kurz und gut, es geht in diesen Filmen schon um Bewegung und es geht um Bedrohung. Und es geht um eine heile Welt, die von außen bedroht und zerstört wird. Und das ist so ein Leitmotiv von Spielberg. Das spielt im Weißen Hai auch eine Rolle. Man sieht im Weißen Hai, dass der mit einem größeren Budget, mit viel mehr Schauspielern ganz toll umgehen kann, dass er quasi alle Register ziehen kann. Sowohl des Filmemachers selber in der Regiekunst, aber dann natürlich auch in der Wirkungsästhetik beim Zuschauern. Der kann die Zuschauer manipulieren, wie er will. Ja, die erwarten immer das Schlimmste, wie bei Hitchcock. Der hat viel von Hitchcock gelernt in diesem Film. Und gleichzeitig passiert manchmal auch das Beste und dann fühlt man sich wieder irgendwie so wohl und denkt, ja, okay, ist jetzt doch und dann plötzlich kommt wieder was ganz Schlimmes. Und man kann sich auch nicht sicher sein, dass die Helden alle überleben. Also man darf es, glaube ich, sagen, weil der Weiße Hai ist bekannt genug, dass von diesen drei Haijägern einer nicht überlebt und bis zu einem bestimmten Grad sich selber opfert. Das heißt, man hat hier auch ein bisschen einen Western auf dem Meer, auf hoher See. Und wir haben ganz Amerika, nämlich so ganz verschiedene Typen. Ein Wissenschaftler, ein Polizist, ein alter Fischer, der aber eigentlich wie ein alter Soldat ist, die zusammen auf dem Boot sind, die sich auch erst nicht verstehen. Es ist natürlich eine Männerwelt. Die Frauen, die sitzen draußen am Strand auf festem, sicheren Land und bangen und sorgen dann dafür, dass der Mann genug zu essen hat am Abend. Das ist natürlich, heute würde man das anders machen, auch Spielberg. Aber das ist die damalige Welt, die in diesem Film auch abgebildet wird. Und das ist ja der Vorteil von alten Filmen, dass man da mal in alte Welten eintauchen kann und auch sieht, was man verlassen hat. Aber gleichzeitig ist das natürlich extrem zeitgemäß. Und wie viele, fast alle Spielberg-Filme, ist das ein ziemlich guter Film. Ich will gar nicht sagen fehlerlos, weil auch große Meisterwerke haben dann kleine Fehler und irgendwelche Sachen, die der Regisseur vielleicht später anders machen würde. Ich weiß nur jetzt gar nicht, was das beim Weißen Hai sein könnte. Das ist ein sehr, sehr guter Film, der nicht ganz typisch ist für Spielberg-Filme, weil Spielberg ja sehr oft von Kindern erzählt und sehr oft eine Kinderperspektive erzählt und auch von Familien erzählt. Und wir können jetzt sagen, diese drei Männer, die eigentlich wie Jungs sind auf dem Boot, die sind eine Ersatzfamilie. Das kann man alles mit dem Handwerkszeug der Kulturwissenschaften und der Filmanalyse sagen. Aber es ist keine klassische Familie, wie wir sie uns vorstellen. Und insofern ist das nicht ganz typisch. Wir haben auch nicht eine Kinderhauptfigur in diesem Fall. Es sei denn, der Hai ist eigentlich ein junges Kind und das wissen wir nicht und der will eigentlich nur geliebt werden und das hat noch niemand bis heute verstanden. Natürlich könnte man noch mal so an diesen Film rangehen und das ganz anders sehen und auch aus der Hai-Perspektive, die aber im ersten Film, im ersten Einstellung ist, mal über diesen Film so reden, dass der arme Hai und wir sollten uns mal auf die Seite der Natur begeben, in die der Mensch eingreift und wenn es keine Menschen gäbe, dann würde der Hai ja auch keine Menschen fressen, dann wäre also auch nicht böse, sondern würde in seinem Ökosystem ganz friedlich leben und wenn er nicht gestorben ist, dann isst er noch heute Algen oder irgend sowas, ich weiß nicht. Nein, Haie essen, glaube ich, auch Tiere, sind also blutig. Aber gut, also in Spielbergs, in diesem Film sieht man Spielbergs Werk. Es ist aber kein typischer Film. Es ist aber ein Film, der zeigt, dieser Regisseur kann eigentlich alles und dem kann man vertrauen als Zuschauer und, was noch wichtiger ist, als großes Hollywood-Studio, was dem Mann ja Geld geben muss und sicher sein muss, dass er es nicht in den Sand setzt. Man kennt andere Leute, die haben genau das gemacht. Spielberg hat nie das Geld in den Sand gesetzt, sondern hat für für die Studios, für die er gearbeitet hat und für sich selber. Er ist ja doch noch später Produzent geworden, produziert seine eigenen Sachen. Natürlich auch ökonomisch einen enormen Erfolg gehabt.
50 Jahre ist der Weiße Hai jetzt alt und man kann immer noch darüber diskutieren, wie wir ja gerade hören. Ist er denn heute auch noch aktuell? Kann er uns heute noch was sagen?
Ja, ich glaube, er ist sehr aktuell. Erstens mal sind ja Dinge wie Angst und die Urängste. Also du hast es am Anfang gesagt, man denkt ja, Leute, die in den Baggersee gehen, die denken an den Hai. Ja, da kommt höchstens der Kampfwels, aber sicher kein Hai. Aber trotzdem haben die dann Angst davor und manche Leute vielleicht sogar in der Badewanne. Gleichzeitig erinnern wir uns an unser Kinderspielzeug. Das waren so Haie, die konnte man so aufziehen und dann sind die durch die Badewanne geschwommen. Zumindest habe ich mal sowas gehabt und es gab auch so ein Hai-Mikado, wo man spielen konnte, wo man irgendwelche Sachen aus dem Gebiss vom Hai rausziehen konnte. Egal, es gibt, ich habe es mir sagen lassen, jetzt ziemlich neu, ein Brettspiel, was wirklich ein Brettspiel, so ganz klassisch wie Mensch ärgere dich nicht, wo man aber den weißen Hai nachspielen kann. Und das Spiel soll ziemlich gut sein, sagen die Leute, die sich damit beschäftigt haben. Es ist ein aktueller Film, aber auch, weil er vor allem deswegen, weil er an die Urängste rührt und weil diese Angst vom Wasser, vor der Tiefe, in die wir nicht runtergucken können, die ist, das ist was Anthropologisches. Das haben alle Menschen von Natur aus, auch in allen Kulturen. Und das wird unterschiedlich verarbeitet. Und manchmal gibt es dann Vorstellungen der Freundschaft mit der Natur, dass eigentlich das Monster im Meer unser bester Freund ist oder im tiefen See. Und manchmal hat man dann halt so weiße Hai-Geschichten. Das sind Formen der Verarbeitung. Natürlich, wenn der Hai, das haben wir vorhin gesagt, bei Paranoia, New Hollywood, eine Verarbeitung ist, also gewissermaßen ein psychoanalytisches Symbol, dann ist es das Symbol für das, was bei Sigmund Freud das S heißt, also für das Triebhafte, für das Nichtmenschliche, das Subjektive, für die, kann man sagen, Urkraft der Natur, für das Urböse, für das, was jede Kultur früher oder später zerstört, für Gewalt, für dunkle Triebe, für eine abgründige, auch Sexualität, selbstverständlich ein Todestrieb. Es ist vielleicht, gehen wir in diesen Film rein, weil wir heimlich gefressen werden wollen und weil wir heimlich, ohne es uns selber bewusst zu machen, unseren eigenen Tod schon mal vorahnen wollen, indem wir uns solche Filme angucken. Es gibt ja Theorien, warum gucken sich Leute so schreckliche Filme an, auch Serienmörderfilme und sowas. Und das ist eine der Theorien, die dazu genannt werden. Die finde ich auch relativ plausibel. Es ist, glaube ich, noch aus einem anderen Grund aktuell. Denn wenn wir gerade jetzt an die letzten Wochen und Tage denken, an die Kriege, die wir erleben, dann erleben wir ja da immer wieder, und ich will jetzt gar nicht zu sehr das aktualisieren auf ganz aktuelle Debatten und bestimmte Kommentare einzelner Politiker, an die wir jetzt hoffentlich alle denken, wenn ich das so vorsichtig ausdrücke, die sagen, dass man manchmal auch die schmutzigen Arbeiten machen muss und dass man manchmal auch das tun muss oder irgendjemand das tun muss, was man selber nicht gerne tun will. Und in diesem Sinn könnte man sagen, diese drei Männer auf dem Boot, die töten ja ein Tier, die töten. Du sollst nicht töten, heißt es in der Bibel. Aber manchmal muss man eben töten und manchmal muss man eben einen Hai töten, auch wenn man eigentlich gerne nett wäre zu der Natur, gerade in unseren ökologisch bewussten Zeiten. Aber nicht jede Natur lässt sich integrieren. Nicht jede Natur lässt sich zivilisieren. Es gibt das Wilde, das Andere, was nicht vermittelbar ist mit unserer Kultur oder mit unserer Lebensweise. Es gibt auch Menschen, die halten sich einfach nicht an die Menschenrechte, ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Die töten andere Menschen. Was macht man mit denen? Man kann sie einfangen, wenn man sie einfangen kann. Aber diesen Hai, den kann man nicht fangen, den muss man töten, damit wieder Ruhe ist und damit Kinder friedlich baden können. Und das jetzt mal sehr kurz und etwas vereinfacht in einen moralischen Leitsatz umgebrochen heißt, manchmal muss man die Drecksarbeit machen, manchmal muss man böse Dinge tun, manchmal muss man Dinge tun, die man lieber nicht täte, aber es ist zum Wohle aller. Und das ist eine Aussage dieses Films, über die wir jetzt ganz lange streiten können. Und ich weiß schon, es wird Zuhörer geben, die rufen an. Es wird Leute geben, Politiker, die würden mir jetzt widersprechen und Ethiker und andere würden sagen, der Mann hat ganz recht. Und diese Debatte, die ist zeitlos. Die werden wir auch in 1000 Jahren noch führen bei anderen Fragen, so wie wir sie jetzt führen und wie wir sie vor 1000 Jahren geführt haben. Und da ist der Weiße Hai einfach ein universaler Film, der einen Anteil hat an diesen ewigen, zeitlosen, nie zu Ende debattierten Debatten.
Heute vor 50 Jahren kam Der Weiße Hai von Steven Spielberg ins Kino und wurde sofort zum Kultfilm. Ich bin bis heute Fan dieses Films und unser SWR-Kulturfilmexperte Rüdiger Suchsland ist es auch. Rüdiger, vielen Dank für deinen Einblick auf diesen Film. Vielen Dank für deinen Blick auf diesen Film.
Bitte, bitte, sehr gerne geschehen. Und unbedingt angucken den Film, notfalls auf DVD und Blu-ray.